Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Ja, heute wieder in ganz neuer, andere Besetzung als letzte Woche. Letzte Woche hat das Fabian hier von hier aus alleine gemacht. Heute bin ich wieder zurück. Mein Name ist Julius Lukas, ich bin Host dieses Podcasts. Mir gegenüber sitzt Tobias Große, HFC-Experte der Mitteldeutschen Zeitung, und mit dabei ist Chris Kitsche, auch HFC-Experte der Mitteldeutschen Zeitung. Hallo ihr beiden, grüßt euch.
Hi, moin, moin. Diesmal wieder vor Ort und nicht am Telefon. Also
ja, genau.
Das kann man, glaube ich, nochmal sagen. Ein bisschen, eine kleine Entschuldigung für die Tonqualität der letzten Folge, wo ich am Telefon war.
Wäre ich da gewesen, wäre das alles viel besser gewesen.
Nein, wir hören es natürlich auch alles immer nochmal nach. Das klang ein bisschen nuschelig. Ich hoffe, dass ich das Telefon nicht voll genuschelt habe. Aber
ja, man konnte es verstehen. Das ist natürlich immer nicht die ideale Variante, das per Telefon zu machen. Aber man sieht ja auch, wir tun alles, setzen alle Hebel in Bewegung. Der Einsatz stimmt, um euch da alle zwei Wochen einen Podcast zu liefern. Sonst hätte Fabian hier monologisieren müssen. Das wäre ja nun wirklich auch keiner. Nein, Fabian, du hast es ja gut gemacht.
Nicht nur keine Liga, aber sondern wir als Team kennen auch keine Grenzen.
Genau. Euer Willkommen oder euer Hallo war jetzt gerade ein bisschen verhalten. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen so mit der Stimmung zusammen. Der HFC, nachdem wir ja vor zwei Wochen bei dem Podcast ein bisschen Hoffnung hatten, dass dieser schwarze September dann doch vorbei ist. Und wir mit mehr Punkten gehofft haben, sind wir jetzt zwei Spiele später gegen Altklinik und am Freitag gegen Lok Leipzig einem Punkt aus den beiden Spielen. Ist nicht so gelaufen, wie wir uns das gehofft haben. Chris, du warst bei beiden Spielen dabei, vielleicht mit dem, was am nächsten liegt, Lok Leipzig. Mal vielleicht so eine kleine Zusammenfassung, wie hast du es erlebt? Was waren so die Knackpunkte?
Ja, du hast jetzt als erstes von der Stimmung gesprochen, also die Schlagermusik kam tatsächlich aus der falschen Kabine, also es war so ein bisschen freundliche Übernahme von Lok, die dann natürlich da groß gefeiert haben am Freitag 4-2, den HFC geschlagen im Topspiel. Erstmal das Unglück, es hätte anders vielleicht auch verlaufen können, also der HFC hat wirklich gut begonnen, ist ja dann auch durch Baro in Führung gegangen und da hat es schon gedacht, Lok war da so ein bisschen beeindruckt, aber dann hat sich dann doch wieder gezeigt, was macht Lok aus, diese Resilienz, die denken dann nicht, das ist heute irgendwie nicht unser Tag, das wird schwierig heute, sondern die wissen, unsere Chance wird kommen und ist ja dann auch.
Kam dann relativ flott.
Ja, aber da muss man auch sagen, der HFC hat's Lok auch wirklich zu einfach gemacht, also erster Gegentreffer war ein Einwurf von Lok aus der eigenen Hälfte von Lok und dann lassen sich da Löhmannsröben und Halili zu einfach überlaufen und dann, zweites Tor auch unglücklich, rechte Seite zu offen. Schmiedemann kann da die Hereingabe nicht verhindern und dann steht es 2-1. Da fragst du dich beim HFC nach so einem guten Beginn, jetzt stehst du da wieder. Dann machst du den Ausgleich. Es war wieder Hauptmann, der da der Vorlagengeber war, der hat schon das Tor auf Baro vorbereitet, Hartmann macht das 2-2, ein bisschen Glück abgefälscht. Dann hast du Pech, Hartmann bleibt in der Kabine, muskuläre Probleme, weiß man jetzt noch nicht, ist das jetzt schlimmer, aber ich denke mal nicht. Und zweite Halbzeit, ich würde sagen, bis zum 3-2 ist dann das doch ein offenes Spiel, also kann in beide Richtungen gehen. Und dann hast du auch den nächsten Knackpunkt, Pascal Schmiedemann, schlägt dann Luftloch und dann ist Lok frei.
Nimmt durch. Das Unglück seinen Lauf.
Genau.
Dann kam der HFC einfach nicht nochmal zurück. Hatten zwar, glaube ich, auch Chancen nochmal, wenn ich es recht erinnere.
Beim 4-2 von Ciane war es dann so, sehen auch wieder Halili und Landgraf nicht glücklich aus. War ja sogar Abschlag von Lok.
Ja, halt das, was Lok dann kann, Konter einfach schnell gespielt sozusagen. Frage, ob er da noch mit der Hand mitnimmt. Aber gut, das ist alles dann egal im Endeffekt. Ich glaube, Lok hat das dann einfach sehr schlau gemacht.
Dann haben wir den letzten Knackpunkt. Bocabaro kassiert gelb-rot. Haben sie auch ein bisschen damit gehadert mit der Entscheidung beim HFC. In Unterzahl versuchst es dann, kann man der Mannschaft nicht vorwerfen, dass es dann nicht noch versucht. Gleichzeitig Lok hat dann wirklich noch gute Chancen, das noch deutlicher aussehen zu lassen. Wie war die Stimmung jetzt nach dem Spiel? Also ich sag mal, beide Seiten, die Fans, HFC, klar, sie sind die HFC-Mannschaft ist kurz in die Kurve, man hatte sich jetzt nicht so viel zu sagen, es gab jetzt kein Pfeifkonzert, aber die Mannschaft war dann doch relativ schnell in der Kabine.
Ja, würdest du denn sagen, war jetzt irgendwie verdienter Sieg von Lok oder war jetzt doch der HFC gleichwertig?
Also ist, ja, man kann durchaus sagen, dass von den Spielanteilen, dass das so sich die Waage gegeben hat, aber ja, unter dem Strich ja, macht halt Lok das, was so eine Spitzenmannschaft ausmacht, ist in den entscheidenden Momenten da. Und wenn man als HFC den Anspruch hat, eine Spitzenmannschaft zu sein, dann darf man eben nicht so naiv, fahrig verteidigen. Also HFC-Trainer Robert Schröder hat auch wieder gesagt, ja, wir stellen uns dazu naiv an und ja.
Das hat, glaube ich, jeder gesehen,
würde ich jetzt sagen. Ist eben auch die Frage, es war ja vor allem die Entscheidung, Pascal Schmiedemann war mehrere Wochen verletzt und dann wirft man den da im Topspiel so rein. Hat man sich so einen Push gehofft, ist ja ein bisschen eher in die andere Richtung gegangen. Also klar, hinterher ist man immer schlauer, aber ja, ich weiß nicht, ob das der Mannschaft dann geholfen hat.
Ja, Schmiedemann vielleicht mal zurückgestellt. Chris hat es jetzt gerade gesagt, so zeigt ja, dass Lok eine Spitzenmannschaft ist. Tobias, warum ist denn AFC überhaupt keine Spitzenmannschaft zurzeit oder warum können die so ein Spiel nicht ziehen?
Weil Lok halt, also wenn man jetzt den Vergleich zieht, weil Lok halt einen gnadenlos effektiven Fußball spielt, also die haben die Regionalliga durchgespielt, um es mal so zu sagen. Die wissen ganz genau, was es braucht, um in dieser Liga Spiele zu gewinnen. Das ist erstmal eine kompakte Abwehr, eine Abwehr, die keine Fehler macht. Also Lok, ja, weiß ich nicht, ohne jetzt eine Statistik vor mir zu haben, aber lass sie sich vielleicht alle 10 Spiele mal einen Bock erlauben hinten. Mhm. Und beim HFC sind es gefühlt 10 in den letzten 5 Spielen. Das macht einen großen Unterschied und ja, als Mannschaft, die irgendwie potente Offensivspieler hat, wie es Lok hat, wie es auch der HFC hat, kommst du in dieser Liga immer zu deinen Chancen. Du musst sie dann halt einfach nur nutzen. Das ist vielleicht einfacher gesagt als getan, aber ja, man sieht ja an Mannschaften wie Lok, wie Jena, wie Erfurt, die jetzt alle drei bei 27 Toren steht. Der HFC steht bei 19, obwohl er die meisten Abschlüsse in der Liga hat. Das ist eine schöne Statistik, dass man die meisten Abschlüsse in der Liga hat, aber wenn dann so wenig Ertrag bei rauskommt, dann ja, ist es wieder die Frage, sind das dann noch wirklich qualitativ hochwertige Abschlüsse oder ist das halt einfach nur irgendwie ein Abschluss, damit ein Abschluss dasteht?
Ja, was ich mich sehr gefallen, ich meine, das würde ja wieder ein bisschen darauf hindeuten, dass die Offensive das große HFC-Problem ist. Das ist sicherlich auch so in dem Spiel, hätte ich jetzt gesagt, die beiden Tore sind ja sauber herausgespielt, die finden die Lücken, die laufen richtig, die stehen da, wo du dann als Offensivabschlussspieler dastehen musst. Da hätte ich heute, bei dem Spiel hätte ich eher gesagt, es lag jetzt eher daran, dass in der Defensive einfach ja, ziemlich viel richtig daneben lief. Also ich meine, das erste Tor aus dem Einwurf.
Ja, natürlich.
Aus dem Einwurf, also ausgekontert.
Wenn du dir, wie Chris gerade schon angesprochen hat, das dritte Tor anguckst, wo Pascal Schmiedemann da das Luftloch schlägt. Also um das jetzt mal kurz runterzubrechen, Pascal Schmiedemann, ich glaube, das Risiko, also das ist ja Robert Schröder dann bewusst eingegangen, ihn nach, weiß ich gar nicht, anderthalb Monaten Verletzungspause direkt zu bringen. Ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, weil Pascal Schmiedemann in den ersten Saisonwochen, das haben wir ja auch hoch und runter diskutiert, einfach mit Abstand der beste Spieler war. Also was der da hinten in der Abwehr gespielt hat, das da fragt man sich wirklich, warum der überhaupt in der Regionalliga spielt und nicht mindestens in der dritten Liga mit einer Ruhe, mit einer Qualität, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Wenn der sein Signal gibt, er ist fit, er kann spielen, dass du den dann als Trainer reinschmeißt, ja, hundertprozentige Zustimmung, dass es dann am Ende so ausgeht, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber das ist jetzt erstmal nicht das große Problem, aber auch das vierte Tor sieht sehr komisch
aus. Ja, na klar, aber das ist, glaube ich, da bist du dann so weit aufgerückt.
Also, du hast halt dann, du verteidigst es halt in den vergangenen Wochen halt mit einer riesengroßen Naivität und immer wieder einem großen Abstand zu den Spielern. Das war ja auch in Adlinike, oder beziehungsweise in Fürstenwalde bei dem Spiel gegen Adlinike das Problem. Das 1:1 kassierst du ja, ja klar, der schießt in den Winkel, aber der schießt den halt auch nur in den Winkel, weil er halt aus 16 Metern frei schießen darf. Und weil Zaruba und Langhammer waren es da, sich da im Abwehrverhalten sehr, sehr naiv anstellen, so halb so ein bisschen vorbeischlittern und gar nicht erst in den Zweikampf kommen oder in das Duell kommen, wo man halt den Abschluss auch hätte blocken können. Und das zieht sich halt auch so durch. Da können dann auch Daniel Mayer und Robert Schröder mit dem Argument kommen, dass, oder auch Jan Löhmanns Rüben jetzt nach dem Spiel, Schon mal ein kurzes Stichwort zu geben, mit dem Argument kommen, dass der HFC irgendwie gefühlt alle zwei Wochen ein Traumtor fängt, ist sicherlich auch so, aber so ein Traumtor kassieren die dann halt auch nur, weil das Verteidigungsverhalten auch vorm Strafraum dann nicht gut genug ist.
Ja, also, ja, das ist,
wenn ich mich jetzt zurückerinnere, in Zwickau zum Beispiel, wo der Martens den Ball da in den Winkel dreht, liegt halt auch daran, weil Pierre Weber vorher den Zweikampf so naiv verliert, dass Martens halt frei schießen kann. Und dann sind das jetzt auch in der Regionalliga alles keine Wald- und Wiesenkicker. So, da kann man dann schon mal davon ausgehen, dass so ein Ball aus 20 Metern auch irgendwann mal im Tor landet, wenn man das so oft zulässt.
Wobei du dann auch sagen musst, Baro hat die Chance auf das 2-1, kommt dann in Stolpern. Zweite Halbzeit hat er auch nochmal einen Pfostenschuss. Also wenn du selber dann nochmal in Führung gehst, dann nimmt das Spiel sicher auch nochmal einen anderen Verlauf. Also vor so einer Kulisse hast du dann auch nochmal irgendwie ein anderes Selbstvertrauen. Also es waren durchaus auch Chancen da, dem Spiel nochmal eine andere Richtung zu geben. Also Julian Damelang hatte noch eine gute Chance. Und klar, in Unterzahl, in Rückstand bist du dann irgendwie auch ein Stück weit offen. Und dann, klar, trotzdem das dritte Tor, es war jetzt nicht nur, es ging auch in Richtung Slapstick so ein bisschen.
Ja, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, die Stimmung. Da gab es ja ein Interview nach dem Spiel beim MDR, bei Sport im Osten. Stefan Weitling hat das geführt, ein geschätzter Kollege von uns. Wir hören uns einfach so einen kleinen Zusammenschnitt aus verschiedenen Sachen, die Jan Löhmannsröben da gesagt hat, und können wir vielleicht danach nochmal ganz kurz diskutieren.
Ich glaube, wir haben uns wieder selber geschlagen. Wir labern uns hier ehrlich einen Zacken aus der Krone, von wegen, ein paar Prozent fehlen und dass wir das Herz auf den Platz legen lassen. Und ich glaube, wenn wir die vier Tore angucken, sind es alle Fehler von uns, kacken uns selber hinten in die Suppe. Kannst dich wieder hinstellen, sagen, hast alles gegeben, hast ein gutes Spiel gemacht, hast Chancen, gehst in Führung, gleichs aus, aber kannst dir nichts verkaufen. Wir brauchen ja auch nichts immer schönreden, positiv, positiv. Ich glaube, wenn man die letzten Punktausbeute von den letzten fünf Spielen guckt, dann ist es einfach bodenlos und da brauchen wir auch nicht schönreden. Mich kotzt es an, dass jede Woche wir entweder ein Traumtor kriegen oder wir uns selber hinten einen einschenken. Und ja, es ist gerade einfach scheiße am Fuß. Was soll ich dir jetzt sagen? Also,
ich wusste noch mal hinten rum sozusagen, sind die Saisonziele jetzt, glaubt ihr zumindest noch dran, dass ihr noch was reißen könnt?
Ich bin ja auf den Sack mit so einem Fragen, ehrlich, Alter, ist der 12. Spieltag, was willst du von mir, ehrlich?
Ja, aber 11 Punkte sind 11 Punkte.
Das sind 11 Punkte, schön.
Alles klar, schönen Abend, danke.
Also da hat es der Stefan nochmal probiert, auch so ein bisschen die Frage nach erster Platz, Aufstieg und so weiter zu stellen. Fand es bezeichnend, dieses Interview. Wie seht ihr das? Also bezeichnend im Hinsicht von, eigentlich haben sie nicht so richtig eine Ahnung, was sie jetzt tun sollen.
Naja, hat ja jetzt auf emotionalere Art und Weise genau das so ein bisschen zusammengefasst, was ich eben auch schon gesagt habe, ne? Also ja. Du hast halt vorne ein Problem aktuell und du hast hinten auch ein Problem und dann hast du halt ein großes Gesamtproblem. Und ganz charmant im Hintergrund hat man ja jetzt die Fans von Lok Leipzig noch Spitzenreiter, Spitzenreiter skandieren hören.
Genau, vollkommen zu Recht. Ja, ist das jetzt irgendwie so habt ihr irgendwie vielleicht eine Idee, wie man da jetzt wieder rauskommen könnte aktuell?
Chris? Also ich glaube, gerade helfen wirklich nur Punkte, Erfolgserlebnisse. Also vielleicht musst du da auch eine Spur pragmatischer sein. Also du brauchst jetzt auf jeden Fall in den nächsten beiden Spielen zwei Siege und dann kannst du auch vielleicht mehr wieder daran denken, wie willst du Fußball spielen, welche DNA willst du zeigen. Aber du musst jetzt auf deine Qualität setzen, dass du eigentlich schon klar besser bist jetzt als Hertha 2 und Babelsberg.
Die jetzt als nächster Gegner kommen. Aber da klingt ja jetzt schon ein bisschen so durch, dass das auch eine Systemfrage ist, dass der Trainer da vielleicht nicht alles richtig macht.
Ja, also die Frage ist, man vergleicht ja jetzt oft immer Lok und HFC, dass das Lok dann doch eher so einen pragmatischen Fußball spielt, eher auf Konter setzt. Das ist ja ein bisschen kurz gegriffen, weil es werden ja jetzt auch nicht, Meuselwitz nach Leipzig anreisen und da mitspielen wollen. Der HFC muss da eben seinen Weg finden, da wieder zu einer Balance zu finden. Also ja, wenn man jetzt auch die Gegentore letzte Saison, diese Saison vergleicht, dann reicht das schon fast an letzte Saison ran. Und du hast jetzt schon so viele Niederlagen wie in der letzten Saison. Also die Frage ist, ob du wirklich mit diesem dominanten Fußball, ob das in der Regionalliga der richtige Weg ist.
Aber zumindest am Anfang hat es ja eine ganze Weile funktioniert. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Also die ersten Spiele waren ja sehr dominant.
Ja, die ersten Spiele hat es funktioniert, aber die ersten Spiele hat es dann halt funktioniert und dann kann man sich aber auch nach ein paar Spielen immer mal besser auf den Gegner einstellen, weil man immer mehr Videomaterial und Ja, und Beispiel hat, was man machen kann gegen den HFC. Und das machen die Gegner halt aktuell einfach ziemlich gut. So, die überlassen den Ball. Ganz interessant ist auch, wenn man es mal immer so ein bisschen beobachtet, wenn der Gegner Abstoß hat, das dauert durchaus eine gewisse Weile und der Ball wird halt in den meisten Fällen einfach lang rausgehauen. So kommt halt die Mannschaft von Robert Schröder gar nicht erst in das, was sie auch die ersten Saisonwochen ganz stark gemacht hat, so hohe Ballgewinne und sowas, dass man halt den Gegner auch gewissermaßen einschnüren kann. Das nimmt dann halt auch sehr, sehr viel Energie und aus einem Spiel oder kann sehr viel Energie aus einem Spiel nehmen und genau das trifft halt relativ oft ein und ja, Robert Schröder und die Mannschaft haben da auch noch keine richtige Lösung gegen gefunden. Was man dann macht, der Ansatz bleibt trotzdem erstmal irgendwie dominant spielen zu wollen. Das ist ja, hat ja auch Daniel Mayer öfter betont in den letzten Wochen, dass man wieder zur eigenen DNA, wie er es ja gerne nennt, zurückfinden möchte. Also hohes Pressing, gute Balance im Gegenpressing. Das ist jetzt ein bisschen sehr fachspezifisch, aber das sind jetzt so die Sachen, die den HFC auch in den ersten Saisonwochen ausgemacht haben. Auch Tiefenläufe, Fleiß, Intensität etc. könnte man jetzt noch viel mehr aufzählen. Aber es fehlt überall irgendwie irgendwas aktuell. Und
aber es scheint ja so, als hätte der HFC hat nicht die richtigen Lösungen. Das scheint ja nicht zu funktionieren, sozusagen die eigene DNA. Und anscheinend kann man sich auch nicht darauf einstellen, dass man sich ändert. Also
kurz und knapp, es funktioniert aktuell nicht. Es kann funktionieren, das hat man ja in den ersten Wochen gesehen. Aber ja, wie gesagt, Gegner passen sich immer besser an. Dann muss man halt wieder Gegenanpassungen
treffen. Gibt es eine Diskussion?
Das gab es bisher noch nicht.
Gibt es eine Diskussion in Richtung Trainer?
Also bei den Fans ja, muss man so ein bisschen in den sozialen Medien schauen. Da sind sowohl Trainer Robert Schröder als auch mittlerweile Sportchef Daniel Mayer so in dem Zentrum der Kritik. Was ja logisch ist bei der Ausbeute. Ich meine, das Los des HFC ist es halt nun mal, dass er nicht mit so wenig Punkten dastehen darf nach 12 Spieltagen und mit so viel Abstand zur Spitze. Es gibt aber im Verein, sagt zumindest Daniel Mayer, keine Diskussion. Er hat Robert Schröder das Vertrauen ausgesprochen, was jetzt auch nicht wirklich überraschend kommt, weil Daniel Mayer ja im Sommer auch so eine der treibenden Kräfte war, sich von Marc Zimmermann zu trennen, um dann Robert Schröder zu holen, der für mehr Dominanz und spielerische Entwicklungen stehen sollte und auch Entwicklungen von einzelnen Spielern. Wenn man jetzt mal einen Vergleich zieht, man steht schlechter da als unter Marc Zimmermann vor einem Jahr. Man kassiert deutlich mehr Tore, man schießt auch weniger Tore und die Auftritte an sich sind jetzt auch nicht so viel überzeugender. Also deswegen schreien jetzt halt natürlich viele Fans, dass das ein Fehler war, sich von Marc Zimmermann zu trennen im Sommer. Allerdings muss man, was das angeht, das stimmt alles statistisch, aber was das angeht, muss man dann aber auch dagegen halten, dass genau die gleichen Fans dann vor einem Jahr auch geschrien haben, dass der Fußball unter Marc Zimmermann nicht schön ist und dass das doch irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei ist. Die Frage ist halt, die Chris auch gerade schon gestellt hat, kann man diesen Fußball, den sich der HFC erhofft, diesen dominanten Fußball und ich will jetzt keine großen Vergleiche ziehen, das würde dem Ganzen nicht gerecht werden, kann man das in der Regionalliga überhaupt spielen? Ich habe da meine Zweifel, deswegen sage ich Lok Leipzig, die haben es durchgespielt, wie man es macht. Einfach ein bisschen pragmatischer, du kommst immer zu deinen Chancen, vor allem wenn du potente Offensivspieler hast. Und da würde ich jetzt die Qualität, die Einzelqualität, die Lok hat, wie man gesehen hat mit Adetula jetzt zum Beispiel dreifach Torschütze, auch mit Madara, der letztes Jahr auch schon zweistellig getroffen hat und auch dieser Arkalian, die auch so ein bisschen gefühlt aus dem Nichts kam. Da glaube ich, da steht der HFC Lok überhaupt nichts nach, hat auf dem Papier sogar für mich sogar noch ein bisschen mehr Qualität und
Warum kriegen denn immer die anderen diese Spieler, die dann irgendwie dreimal im Spiel treffen, wie Adetula jetzt?
Naja, weil es vielleicht alles ein bisschen einfacher strukturiert ist und dann einfacher funktioniert.
Oder ist es so ein HSV-Problem, dass du dann doch hier beim HFC den Druck hast, du willst wieder hochgehen, du willst das unbedingt und dann kommen Spieler hier hin und kommen mit diesem Druck eben nicht so gut klar.
Also ein psychologisches Problem.
Was die Stürmereien angeht, kann man sich das durchaus vielleicht denken. Ja.
Ja, das ist wirklich auffällig, zumal wir ja auch die guten Beispiele haben wir oft besprochen haben, dass wenn sie vom HFC dann weg sind, auf einmal funktioniert es. Siehe Niedfeld, Eschel ist jetzt nicht Mega-Scorer bei Jena, aber er trifft zumindest. Und
das hat auch schon ein paar Tore vorbereitet. Also ich glaube, er hat schon seine 7-8 Tore-Punkte.
Ja, also das insofern, hat
er in der Rückrunde hier nicht geschafft.
Nee, nicht wirklich. Ja, also es ist alles schwierig, aber ihr seht da jetzt noch keine Fragezeichen bei Schröder, zumal
wir es ja auch schon... Also natürlich muss man da Fragezeichen sehen, aber es gibt halt vom Verein keine Fragezeichen. So.
Was daran liegt, dass eben mit Daniel Mayer so ein bisschen zusammengekettet ist, oder?
Genau, ich habe ja jetzt auch noch einen Kommentar geschrieben, um ein bisschen bisschen Cross-Marketing zu machen sozusagen. Ja, den findet man noch online noch. Oder in der Ausgabe Montag. Der MZ, also quasi an unserem Aufnahmetag heute. Nachkaufen, alles möglich. aber jedenfalls, das ganze Experiment, was Daniel Mayer da gestartet hat, oder wenn man es jetzt, das ist vielleicht ein bisschen böses Experiment zu nennen, aber diesen ganzen Ablauf, das steht natürlich jetzt am Scheideweg. Und Daniel Mayer, wenn Robert Schröder scheitert, wenn die Ergebnisse ausbleiben sollten, dann wird auch irgendwann die Arbeit von Daniel Mayer sehr stark hinterfragt werden müssen. Frage ist dann halt, ob der Vorstand dazu bereit ist. Also Daniel Mayer wird sich jetzt nicht selber entlassen. Der wird auch, glaube ich, es muss noch sehr viel passieren, dass er Robert Schröder dann freistellen würde. Aber dann ist halt auch die Arbeit von Daniel Mayer zu hinterfragen.
Richtig, aber ich bezweifle, dass dann das ganz große Fass aufgemacht wird, weil dann hast du ja wirklich zwei Vakanzen und das ja hat in der Vergangenheit schon ja viele Schwierigkeiten mitgebracht. Dann hast du wieder wenn ein neuer Sportchef kommt, ein Kader, der komplett umgemodelt wird. Also ich glaube, da ist man noch weit entfernt, dass man dann so weit in diese.
Aber man könnte es ja, auch so sehen, wie es ja dann auch oft ist. Ich meine, jetzt ist im Prinzip, kann man jetzt ja nicht definitiv sagen, aber natürlich ist jetzt diese Saison schon viel verloren. Mhm. Und dann kannst du natürlich auch sagen, dieses Jahr hätte es eh wieder Relegationsspiele gegeben. Guck mal halt, dass wir dann das Jahr darauf, wo es einen direkten Aufsteiger gibt, uns dafür vorbereiten. Und da hast du dann natürlich noch genug Zeit. Ich meine, dass der HFC jetzt mit dieser Mannschaft jetzt wirklich in noch tiefere Tabellenregionen sinken würde, ist nicht zu erwarten. Im Mittelfeld wird es allemal reichen, wenn du eh die Spitzenposition abgegeben hast und sagst, das schaffen wir jetzt nicht mehr mit 11 Punkten Rückstand zu diesem Zeitpunkt, dann könntest du auch sagen, probieren wir es halt.
Sorry, ich finde nicht unterbreche, Chris. Die Frage ist aber, wie willst du das verkaufen?
Ja, genau mit diesem Ziel, genau mit dieser Mission.
Das musst du halt dem Umfeld verkaufen. Ja, dann schenken wir jetzt halt dieses, also gefühlt. So, dann schenken wir die Saison jetzt halt mal ab, weil Lok ist dann halt einfach so gut und wir kommen da jetzt halt eh nicht mehr ran und das musst du im Umfeld verkaufen, das musst du ja aber auch den einzelnen Spielern verkaufen. Also wenn jetzt ein Julian Damelang zum Beispiel, der jetzt aktuell bei 7 Scorerpunkten steht, in unfassbar wenig Einsatzminuten, also glaube ich statistisch, Fabian hat das irgendwann mal aufgeschrieben, mittlerweile stimmt die Zahl wahrscheinlich nicht mehr, aber damals waren es sowieso alle 60 Minuten ein Scorerpunkt, was ja eine Wahnsinnsbilanz ist, oder auch so sehr potenten Spielern wie einem Fabrice Hartmann. Gibt ja auch sicherlich noch ein paar andere, Pascal Schmiedemann, der schon oft genug erwähnt wurde, so den musst du ja auch verkaufen, okay, dann versuchen wir es halt nächstes Jahr mal wieder und ja, da gibt es den direkten Aufstiegsplatz, aber es gibt dann halt auch, also wenn wir jetzt mal sagen, Erfurt, Jena, Lok stehen jetzt aktuell ganz oben, eine wird in die Relegation gehen, eine Mannschaft, dann hoffen wir es mal, dass die Mannschaft es schafft, wenn nicht, dann bleibt die ja auch in der Liga und dann hast du ja trotzdem einen Haufen Konkurrenz.
Ja, aber es wäre sozusagen die Idee wäre, dass der personelle Umbruch auf den entscheidenden Positionen verkraftbar wäre, weil diese Saison sowieso nicht mehr viel passiert. Und dann könnte man es halt für die nächste Saison
halte ich schwierig für zu verkaufen, aber
Christo, okay. Es wird ja jetzt schon natürlich wird jetzt gesagt, man schenkt nichts mehr ab, aber gleichzeitig sagt man auch gerade hilft es der Mannschaft auch nicht mental zu sagen, ja, die 11 Punkte, die holen wir jetzt wieder auf. Also, dass man Lok da komplett wieder den Angriff auf Lok ausruft. Und ja, was Umbruch nächste Saison angeht, dann hast du natürlich wieder das Problem, ich mal annehme, dass vielleicht ein Fabrice Hartmann, ein Pascal Schmiedemann sagen, nochmal Regionalliga. Da sehe ich mich nicht. Und dann hast du halt wieder einen Umbruch. Also das klingt natürlich verlockend mit dem direkten Aufstiegsplatz, aber ich glaube, wenn es die Saison nicht gelingt aufzusteigen, dann wirst du dann schon wieder so einen, nicht den Totalumbruch, wie wir nach dem Abstieg hatten, aber dann hast du schon wieder einen größeren Umbruch, dann muss die Mannschaft sich wieder erstmal finden. Also das ist jetzt echt wirklich ein Dilemma, ein blödes Dilemma, in dem du steckst.
Absolut. Und wir sind natürlich am 12. Spieltag auch schon wieder viel zu weit, in die nächste Saison hineinzudenken, aber die Perspektive und so ein bisschen die Idee, wie es weitergehen soll, die fehlt anscheinend gerade an allen Stellen. Jedenfalls habe ich so ein bisschen das Gefühl. Genau, aber wir gucken jetzt trotzdem nochmal ein bisschen in die nähere Zukunft und zwar, was jetzt als nächste Spiele bevorsteht. Da hat es das vorhin schon mal gesagt, Chris.
Wir können auch um dich da jetzt kurz abzuwürgen, wir können nur noch einen kleinen Blick nochmal weiter zurückwerfen, weil es gab ja dann letzte Woche in Fürstenwalde auch noch ein, zumindest so von Fan- und Spielerseite aus, ein herzliches Wiedersehen.
Genau, das ist ein klinisches Spiel,
Chris, ja. Chris war da, Chris hat mit Nita auch nochmal gesprochen, genau. Hat beobachtet, was die Fans da vorbereitet hatten.
Es war jetzt kein übergroßes Plakat, aber das wird wahrscheinlich in Halle dann nochmal großer ausfallen. Also ein Plakat, danke für alles, Jonas Niedfeld stand, glaube ich, drauf. Hat er während des Spiels gar nicht mitbekommen, aber er hat sich dann auf Instagram bedankt. Also das war ja schon, ich glaube, es gab jetzt gar nicht so viel Kontakt zu Kova, aber es war dann doch ein ein Wiedersehen, dass das dann doch in eine ganz gute Richtung ging. Jonas Niedfeld hat es dem HFC natürlich noch ein bisschen vermiest mit seiner Vorlage da.
Ist nicht ganz so schlimm gekommen, dass er das Tor selber macht, aber er hat es zumindest aufgelegt.
Also er war, glaube ich, schon so ein bisschen ein kleiner Punktsieger von dem Wiedersehen jetzt. Also auf jeden Fall war er danach.
Ich glaube, das kann man nicht anders sehen, dass er da in dieser ganzen Nummer der Punktsieger ist. Also macht jetzt einfach Tore, Vorlagen und so weiter und wurde beim HFC ja eher ein bisschen unrühmlich vor die Tür gesetzt, könnte man fast sagen.
Was er dann doch gesagt hat, ja, jetzt hier in Blau gegen Rot-Weiß aufzulaufen, das ist ein komisches Gefühl. Also es war ja auch so aus Reporter-Sicht so, wenn Jonas Niedfeld über den HFC so als Konkurrenten spricht, dann muss man sich auch erstmal dran gewöhnen.
Absolut, aber das ist die Realität und genau, jetzt können wir, glaube ich, nach vorne blicken.
Jetzt können wir nach
vorne blicken.
Jetzt nur noch Zukunft.
Jetzt nur noch
Zukunft. Die goldene Zukunft. Ja. Jetzt ist ja auch der Oktober bald vorbei. Es sollte ja ein goldener Oktober werden, wo ich gerade beim Wort golden war. Zumindest hatten den ja HFC-Trainer Robert Schröder und Sportchef Daniel Mayer ausgerufen. Jetzt haben wir die Spiele im Oktober erlebt.
Nicht so glänzend wie gehofft.
Ich weiß nicht, es ist ein bisschen rostig vielleicht.
Ja, etwas angegangenes Gold. Also die beiden nächsten Spiele, Hertha und dann Babelsberg, wobei ich gleich vermelden soll, ganz, ganz wichtig, Hertha an einem Sonntag um 14 Uhr, wo sowieso kein Mensch irgendwas zu tun hat.
Absolut.
Außer den HFC im Livestream bei der MZ zu schauen.
Genau, wir übertragen das Spiel am kommenden Sonntag. 14 Uhr nochmal für alle zum Mitschreiben.
Und Sonntag ist auch super, auf
mz.de.
Da gibt es auch keine Fußballkonferenz, vielleicht schon, aber Konkurrenz so richtig, das ist das Perfekte.
Es gibt keine Konkurrenz.
Ja, sowieso nicht.
Für den HFC, es gibt keine Konkurrenz. Nein, da könnt ihr natürlich gerne einschalten. Chris hat schon gesagt, da ist ein Sieg Pflicht bei den Hertha-Bubis. Ist vielleicht auch eine Mannschaft, die dem HFC ganz gut liegen könnte, weil Hertha 2, die wollen immer Fußball spielen, also die werden auch mitspielen wollen. Da ergeben sich dann für den HFC vielleicht auch ein paar mehr Räume. Mal schauen, wie man es dann so anstellt. Ist aber auch eine sehr gefährliche Mannschaft, muss man auch sagen. Mit Enes Benhatira vorne noch so einen alten Recken, der weiß ich nicht, wie viele Bundesligaspiele gemacht hat damals für Hertha und für den HSV. Jetzt auch noch Jeremy Duziak nochmal verpflichtet, der auch zweite Liga schon gespielt hat. Und den alten Peter Pekarik, der mit 40 jetzt mit mal noch in der Regionalliga rechts die Linie hoch und runter rennt. Also das ist schon eine gefährliche Mannschaft mit sehr viel Talent und auch einen guten Schlag Erfahrung. Aber für den HFC ist dort ein Sieg einfach Pflicht. Also sonst wird es noch ungemütlicher und es ist schon ungemütlich. Und genau das Gleiche gilt dann auch für eine Woche später, wenn es gegen Babelsberg geht.
Ja, absolut.
Wenn Niklas Kastenhofer quasi nach Halle zurückkehrt, der jetzt inzwischen in Babelsberg spielt, auch zum HFC zurückkehren könnte im kommenden Sommer, ist ein anderes Thema.
Das haben wir schon mal erklärt,
das wissen mittlerweile auch alle. Hat sich da jetzt auch als Stammspieler, so wie ich das verfolge, etabliert. Das sind zwei Spiele, die musst du auf jeden Fall gewinnen.
Ja, Fabian hatte nach der letzten Folge schon gesagt, wenn wir jetzt 10-11 Punkte zurück sind auf die Spitzenposition nach den beiden Spielen gegen Lok und Altklinike, dann wird es ungemütlich und so weiter.
Ist es.
Im Prinzip ist es jetzt schon ungemütlich und wenn das jetzt auch noch schief geht, die nächsten beiden Spiele, dann wird es noch viel ungemütlicher. Aber naja, wir gucken mal.
Was der Mannschaft jetzt natürlich wieder nicht hilft, Niklas Landgraf fehlt, gelb gesperrt, 5. gelbe Karte und Bocabarro. Also musste wieder umstellen, bekommst vielleicht wieder nicht die Sicherheit, aber trotzdem klar, nächste zwei Spiele stehe ich auch dazu, 6 Punkte müssen da das Ziel sein, um ja auch die Stimmung wieder aufzuhellen.
Absolut, und dass Spieler ausfallen während so einer Saison, damit muss eine Mannschaft einfach auch klarkommen, das haben die andere Mannschaft natürlich auch. Okay, dann sind wir, glaube ich, durch. Ich danke euch beiden. Alles betrüblich, aber 12 Spiele erst gespielt, da ist ja noch einiges zu machen und wer weiß.
Ja, ich meine, letztes Jahr waren es 10 Punkte Rückstand zu diesem Zeitpunkt und vor dem letzten Spieltag 3 Punkte. Also das ist alles möglich, aber die Uli Hoeneß hat ja mal gesagt, the trend is your friend und der Trend ist aktuell halt relativ bescheiden.
Absolut. In diesem Sinne bescheidener Trend, aber vielleicht kommen wieder bessere Zeiten. Wir hoffen das natürlich sehr und ich danke euch beiden für eure Expertise und was soll ich mal, Fabian sagt das immer so schön, liked uns, gebt uns Sterne, gebt uns irgendwelche anderen.
Wir haben jetzt auch nach der letzten Folge, nach Fabians großem Aufruf, auch ein paar Kommentare bei Spotify gehabt. Das nehmen wir natürlich zur Kenntnis, wir lesen das. Da ging es so ein bisschen um die Länge des Podcasts, also da wünschen sich manche auch, dass es noch ein bisschen länger sein kann, andere, dass es so bei rund einer halben Stunde sein kann. Wir lesen das, wir nehmen das mit. Wir sind jetzt bei knapp einer halben Stunde.
Ja, mit Intro und Outro wird es dann eine halbe Stunde.
Wir bemühen uns auch, euren Wünschen gerecht zu werden. Von daher
schreibt. Aber wöchentlich eine Stunde wird es erstmal nicht werden, so viel
können wir sagen. Ja, genau. Wöchentlich kam auch der Wunsch, dass wir gerne wöchentlich senden könnten. Das ist erstmal noch nicht geplant, aber wer weiß. Vielleicht bringt das die Zukunft. Von daher schreibt gerne weiter, teilt, liked, was man auch immer alles machen kann.
Und immer die Maximalpunktzahl geben. Wir sind bei Spotify bei 4,9.
Das schon mal.
Da ist noch Luft auf eine 5,0.
Ich glaube, das kann man gar nicht mehr erreichen, oder? Ja, wenn man einmal.
Aber
einmal
hat irgendjemand einen Fehler gemacht.
5,0 würde dann doch auch misstrauisch
jetzt
machen.
Jetzt vergehen wir uns hier.
Ja, 5,0, das würde dann so für irgendwelche Klick-Mafia-Nummern.
Jetzt vergehen sprechen. Wir uns hier in Geschwafel, von daher.
Genau,
jetzt muss aufhören. Fürs Zuhören.
Bestimmt Sonntag geschafft.
HFC einschalten und in 2 Wochen gibt es die nächste Folge.
Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.
Macht's gut.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.